Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Seit dem Heimgang seines Vaters Wim Malgo, der das Missionswerk Mitternachtsruf gründete und die Herausgabe der Monatszeitschrift Mitternachtsruf lancierte, verfasst Peter Malgo deren Vorwort. Er tut dies unter dem Titel »Liebe Freunde« in einer feinen, ganz persönlichen Art und Weise. Das Buch fasst eine Auswahl dieser segensreichen Beiträge zusammen. Ausgehend von einer Episode aus dem Alltag regt Peter Malgo zum Nachdenken über ein bestimmtes biblisches Thema an, um den Leser dann auf seine ganz persönliche Art direkt anzusprechen. Hören Sie heute den fünften Teil mit den Themen Auf Kurs, das Hochzeitskleid, Stehen bleiben, die Amputation, Verfallsdatum. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Auf Kurs. Soeben haben wir uns auf unseren Sitzen der MD-11 des Swiss Air Kurses von Zürich nach Buenos Aires niedergelassen. Da besucht uns der Kommandant des Flugzeuges. Auf einer Karte, die er uns zum Gruß überreicht, steht der Bibeltext aus Johannes 20, Vers 20. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Dass ein an Jesus Christus gläubiger Flugkapitän die Maschine der ersten Etappe unserer Missionsreise pilotierte, war uns natürlich eine besondere Ermutigung. So kam es dann auch, dass wir eingeladen wurden, unseren Bruder in Christus im Cockpit zu besuchen. Während der Co-Pilot die Maschine im Morgengrauen über dem südamerikanischen Kontinent auf Kurs hielt, unterhielten wir uns angeregt mit dem Kapitän über unseren gemeinsamen Herrn, unsere Erfahrungen und Ziele in unserem Glaubensleben, aber auch über die vorzügliche technische Ausstattung des MD-11 Cockpits. Ja, und was wäre, wenn? Zum Beispiel, wenn eines oder vielleicht gar zwei oder drei Triebwerke ausfallen würden. In Anbetracht der sich in letzter Zeit häufenden Flugunfälle eine nicht unberechtigte Frage. Aber wir haben ja dafür gebetet, antwortete uns der Kapitän. Er zeigte uns auch die Überwachungsbildschirme aller wichtigen Komponenten. Alles normal. Würde nun aber irgendeine Ausnahmesituation angezeigt, wäre gleich daneben ein zweiter Bildschirm mit Folgerungen, was zu tun ist. Diese Hilfe für die Piloten steht uns Christen im geistlichen Sinn genauso zur Verfügung. Ist nicht die Bibel, das Wort Gottes, ein wunderbares Instrument, das uns anzeigt, wenn bzw. wo bei uns etwas nicht in Ordnung ist? Und der zweite Bildschirm daneben mit den Folgerungen, was zu tun ist, ist das nicht unser Gewissen? Das Instrument, das Gott uns gegeben hat und das durch seinen Heiligen Geist gesteuert wird, reagiert mit sehr genauen Empfindungen. Aber wie viele Christen unter uns gibt es, die diese Instrumente für ihr Glaubensleben nicht oder kaum benutzen? Da muss man sich nicht wundern, wenn manche orientierungslos in großer Gefahr dahinschweben und schließlich eine Havarie erleiden, ja abstürzen. Wenn schon Piloten mit dieser technischen Hilfe mit regem Funkverkehr sehr darauf bedacht sind, unser irdisches, vergängliches Leben nicht in Gefahr zu bringen, wie viel mehr sollten wir Christen dann auf unser ewiges, wiedergeborenes Leben achten und die von Gott gegebenen Instrumente benutzen? Jeder, der sich anhand des Wortes Gottes ernsthaft orientiert und den Funkverkehr, die Verbindung mit Gott, aufrechterhält, weiß ganz genau, was er zu tun hat. Es ist in seinem Gewissen aufgezeichnet. Und es ist von großer Wichtigkeit, das dann auch zu tun. Jakobus 1, Vers 22 bis 24 ruft uns zu: Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Oder um es mit einem Bild zu sagen: Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Piloten, der zwar zur Kenntnis nimmt, dass seine Systeme nicht mehr korrekt funktionieren, aber trotzdem nicht das tut, was zu tun wäre. Redet unser Gewissen noch zu uns? Wird es immer wieder neu durch Gottes Wort und seinen Geist sensibilisiert? Und noch etwas Wichtiges: Wir dürfen auf keinen Fall den Funksprechverkehr außer Acht lassen. Das Gebet zu Gott, der tägliche Umgang mit ihm, ist ebenso lebensnotwendig. Das Hochzeitskleid. Als die Hochzeitspläne unserer ältesten Tochter konkret wurden, wurden wir als Eltern natürlich auch in die Vorbereitungen mit einbezogen. Das Brautkleid beschäftigte uns nachhaltig. Denn als wir von der letzten Anprobe nach Hause kamen, stellten wir fest, dass das neue hochzeitliche Kleid im Saumbereich sehr schmutzig geworden war. Wir überlegten, wie es zu dieser unerfreulichen Situation gekommen sein mochte. Und uns wurde klar: Der Boden der Umkleidekabine musste schmutzig gewesen sein. Das Wetter war zu jener Zeit sehr unfreundlich und regnerisch. In der Folge blieb der Straßenschmutz an den Schuhen hängen und gelangte ins Brautmodegeschäft. Das Resultat war vorprogrammiert. Indem der Saum des Kleides mit dem nassen, schmutzigen Boden in Kontakt gekommen war, wurde das neue, schöne Brautkleid zwangsläufig befleckt. Glücklicherweise blieb noch genügend Zeit bis zur Hochzeit, um das Hochzeitskleid reinigen zu lassen. Diese Begebenheit rückt eine geistliche Frage ins Scheinwerferlicht. Wie ist es wohl um Ihr und mein himmlisches Hochzeitskleid bestellt? Bei der Wiedergeburt haben wir dieses Kleid samt dem Rock geschenkt bekommen. Unsere Sünden wurden weggenommen und wir wurden neu eingekleidet. Von diesen Kleidern des Heils und dem Rock der Gerechtigkeit spricht der Prophet Jesaja in Kapitel 61, Vers 10. Dieses Bild zieht sich durch die ganze Bibel bis in die Offenbarung. Der Zustand unseres Hochzeitskleides wird nämlich dereinst ausschlaggebend sein, ob wir an der himmlischen Hochzeit teilnehmen können oder nicht. Offenbarung 3, Vers 4 schildert diesen Sachverhalt so: Aber du hast etliche Namen zu Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Die Bibel redet klar davon, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14. Der Begriff Heiligung scheint für manche Christen schwer verständlich zu sein. Was bedeutet es, sich zu heiligen? Es hat keineswegs etwas mit klosterhaftem Dasein zu tun. Heiligung bedeutet, sein hochzeitliches Kleid nicht auf den Straßen dieser Welt zu beschmutzen. Leider bemerken wir oft gar nicht, wie schnell unser Kleid befleckt wird. In Gedanken fängt es an: Ach, das ist doch gar nicht so schlimm, ich darf das gewiss doch mal tun. Aber schon ist es geschehen. Der Saum unseres Kleides ist vom Wesen dieser Welt gezeichnet. Unser Gott ist zwar voller Erbarmen, die Sünden, die wir ihm bekennen, werden uns vergeben. Ja, er wirft sie in die Tiefen des Meeres, sagt Micha 7, Vers 19. Dennoch kennt der heilige Gott in Bezug auf Sünde, die nicht vergeben ist, keinen Kompromiss. Er wird unser Kleid ohne Pardon prüfen und das wird unausweichliche Konsequenzen nach sich ziehen, wie aus dem Gleichnis Jesu hervorgeht, wo der König einen Gast fragt: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Matthäus 22, Vers 12. Jede Braut gibt ihr Bestes, um ihrem Bräutigam am Hochzeitstag makellos in einem schönen, fleckenlosen Hochzeitskleid zu begegnen. Wenn schon die irdische Hochzeit einen derartigen Stellenwert hat, wie viel mehr sollten wir, die wir als Brautgemeinde bald unserem himmlischen Bräutigam Jesus Christus gegenüberstehen werden, auf unsere Kleidung achten? Es ist deshalb von größter Wichtigkeit, dass wir uns so in dieser Welt bewegen, dass unsere Kleider rein bleiben. Und sollte doch eine Befleckung geschehen sein, dann gibt es nur eines: ins Licht treten und sich reinigen lassen. Der Hohepriester Josua tat dies. Und dann hörte er die Worte: Tut die unreinen Kleider von ihm. Sacharja 3, Vers 4. Ist Ihr Hochzeitskleid rein? stehen bleiben. Was kann ein Gotteskind tun, um sicher zu sein, dass sein eingeschlagener Weg dem Willen Gottes entspricht? Dieser Tage standen wir einmal mehr vor dieser schwierigen Frage, denn es ging darum, eine sehr weitreichende Entscheidung zu treffen. Alle Umstände sprachen dafür, dass wir handeln sollten, aber dennoch stand die Frage im Raum, ob wir nicht doch weiter zuwarten sollten, bis noch klarer erkennbar war, was zu tun sei. Oder durften wir im Glauben, dass Gott das Gelingen schenken würde, konkrete Schritte unternehmen? Ernsthafte Christen werden immer wieder in solche Situationen geführt. Es gibt eigentlich nur einen Schlüssel zur Lösung dieses Problems: die Leitung bzw. Führung durch den Geist Gottes. Die Frage ist aber, wie dies ganz praktisch vor sich geht. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, haben durch die Wiedergeburt seinen Geist empfangen. Allerdings kommt es nun sehr darauf an, ob dieser Heilige Geist auch wirklich unser Leben bestimmen kann oder ob er nur eine Randfigur ist. Je mehr wir danach streben, in der Gegenwart unseres Herrn zu leben, je mehr wir ihn suchen, desto herrlicher kann sich sein Heiliger Geist in unserem Leben entfalten. In 2. Chronik 26, Vers 5 lesen wir von König Usia etwas sehr Bemerkenswertes. Solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Als er sich jedoch später gegen Gott erhob, ging er falsche Wege und sein weiteres Leben war von Misserfolg geprägt. Ohne Zweifel gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Suchen des Herrn und der Gewissheit, auf richtigem Weg geführt zu werden. Viele unter uns suchen in allen möglichen Richtungen nach Hilfe, nur nicht bei dem, der wirklich helfen kann. Das ist es, liebe Freunde, woran es uns so oft mangelt. Wir suchen viel zu wenig den Herrn. Wir können ihn jedoch nur finden, wenn wir uns genügend Zeit nehmen, ihn ernsthaft in der Bibel suchen und darin lesen, was er uns zu sagen hat. Da gilt es, dran zu bleiben und nicht nachzulassen, bis wir eine wirkliche Begegnung mit ihm haben. Nicht das Stehenbleiben vor dem Problem, sondern das Stehenbleiben vor dem Herrn löst unser Problem. Von Abraham lesen wir in 1. Mose 18, Vers 22: Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Halten wir einmal inne, wo stehen wir ganz persönlich? Vor dem Herrn oder vor einer unlösbaren Frage? Was suchen wir zurzeit? Den Willen des Herrn oder unseren eigenen Weg? Der vertrauliche Umgang mit dem lebendigen Gott durch das Lesen seines Wortes und durch das Gebet ist der Schlüssel, um den Willen Gottes zu erkennen. In der Bibel lesen wir oft, dass Gott zu diesem oder jenem Menschen redete. Gott redete zu Abraham. Gott sprach zu Mose. Wann konnte Gott zum letzten Mal zu uns reden? Hand aufs Herz, fehlt uns nicht der vertrauliche Umgang mit dem Herrn, den Abraham und Mose hatten? Ist es nicht höchste Zeit, ihn von ganzem Herzen zu suchen? Die Führung durch den Heiligen Geist wird gar keine Frage mehr sein, wenn wir wirklich vor dem Herrn stehen bleiben. Denn dann werden wir deutlich merken, was zu tun ist. Die Stimme seines Geistes wird an unser inneres Ohr dringen und wir werden klar erkennen können, dies ist der Weg, den gehe. Möglicherweise wird noch etwas ganz anderes geschehen, dass wir bestimmte Dinge ablegen müssen, Dinge, die wir bisher noch in unserem Leben geduldet haben, die wir nun aber in der Gegenwart Gottes nicht mehr zu tun wagen. Das Stehenbleiben vor dem Herrn bewahrt uns vor vielen falschen Schritten. Lasst uns deshalb den Zuspruch persönlich nehmen, den der Herr an Josua richtete, als dieser die schwierige Nachfolge Moses übernehmen sollte. Er steht in Josua 1, die Verse 7 und 8. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Musik. Amputation. Vor einiger Zeit ging die Geschichte eines Bergsteigers durch die Medien, der seine eigene Hand amputiert hatte, um zu überleben. Das Drama hört sich fast unglaublich an. In einer einsamen Berggegend löste sich ein Felsbrocken und klemmte den Unterarm eines Kletterers derart unglücklich in den Gesteinsmassen ein, dass dieser gefangen war. Nach mehreren Tagen hoffnungslosen Wartens beschloss er, sich dadurch zu befreien, dass er sich mit einem unscharfen Taschenmesser seine Hand amputierte. Dadurch rettete er sein Leben. Ein ähnliches Bild gebrauchte Herr Jesus in Matthäus 5, Vers 30. Wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 5, Vers 30. Gleicherweise spricht er auch davon, das rechte Auge auszureißen, falls es einen zur Sünde verführt. Vers 29. Es ist kaum vorstellbar, sich selbst zu verstümmeln. Die Tat jenes Bergsteigers illustriert aber sehr treffend, was Jesus hier meint. Wir sollen uns von dem trennen, was uns hindert, das ewige Leben zu erlangen. Ein Verbleiben in der Sünde, ein Festhalten an der Sünde, führt unweigerlich ins Verderben. In den vorangehenden Versen spricht der Herr über Ehebruch. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Vers 28. Jesu praktische Schlussfolgerung lautet: Tue etwas, damit du die Ehefrau eines anderen, deren Anblick dich begehrlich macht, nicht mehr siehst. Entferne das, was dir zur Sünde Anlass gibt. Mit dem Hinweis, in diesem Fall das Auge auszureißen, will Jesus sagen, was du tun musst, könnte schmerzhaft sein. Es kann Verlust bedeuten. Aber du musst es so tun, dass es nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Was die Ursache zur Sünde sein mag und wie im Einzelnen darauf eingegangen werden muss, das muss jeder für sich persönlich vor dem Herrn entscheiden. Vielleicht müssen sie sich von gewissen Freunden trennen oder das Abonnement einer Illustrierten kündigen. Möglicherweise ist der Fernseher ihr Problem. Vielleicht müssen sie sogar einen anderen Arbeitsplatz suchen. Was gibt uns Anlass zur Sünde und verunmöglicht es uns, ganz mit Jesus zu leben? Was lastet wie ein schwerer Felsbrock auf uns und blockiert uns? Der alttestamentliche Patriarch Jakob hat auf dem Weg zurück ins Land Kanaan das Hindernis erkannt und befahl den Seinen: Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. 1. Mose 35, Vers 2. Es ist bezeichnend, dass Jesus von der rechten Hand und vom rechten Auge spricht. Sind doch die meisten Menschen Rechtshänder. Vom hohen Priester Josua steht geschrieben, dass Satan zu seiner Rechten stand, als dieser ihn vor Gott verklagte. Sacharja 3, Vers 1. Es ist elementar zu wissen, wer zu unserer Rechten steht. Wo bewegen wir uns, in wessen Gesellschaft halten wir uns auf? Ist es Gott, der Herr, der uns zur Rechten steht, der uns mit seinem Schatten bedeckt? Oder steht uns Satan zur Rechten, der unsere Aktivitäten erfüllt, der von unserem Herz Besitz nehmen will? David, der durch das Ansehen einer Frau in Sünde geriet, 2. Samuel 11, Vers 2 und die folgenden Verse, zeigt uns, wie wir davor bewahrt werden können. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Psalm 16, Vers 8. Dann dürfen wir auch Psalm 121, Vers 5 erfahren. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Es kann sein, dass sie etwas Mutiges tun müssen, um aus den Krallen des Teufels zu entwischen. Es kann sein, dass sie sich von etwas trennen müssen. Es kann sein, dass sie eine Amputation vornehmen müssen. Tun sie es. Jener Bergsteiger hatte nur ein stumpfes Taschenmesser. Wir aber haben das lebendige Wort Gottes, das kräftig und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Verfallsdatum. Der rumänische Grenzbeamte hielt meinen aufgeschlagenen Pass in den Händen. Durchs offene Autofenster rief er meinen Vornamen. Ich wandte ihm sogleich mein Gesicht zu. Es war klar, dass er mich anschauen wollte, um meine Identität zu überprüfen. Mit einem Pass kann ich mich als Bürger meines Landes frei bewegen. Das Problem ist jedoch, dass dieses Dokument ein Verfallsdatum hat. Seine Gültigkeit ist zeitlich beschränkt. Irgendwann wird es schwierig zu erkennen sein, dass das Gesicht auf dem Foto das meinige ist. In der Bibel schreibt Paulus von der himmlischen Heimat. In Philipper 3, Vers 20 lesen wir: Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Mit unserer Wiedergeburt haben wir gleichsam ein Dokument erhalten, mit dem wir beweisen können, ein Angehöriger der himmlischen Nation zu sein. In 2. Korinther 3, Vers 3 lesen wir, wie dieses Ausweispapier zustande gekommen ist. Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Unser Gott selbst hat dieses Dokument ausgestellt. Und jedes Mal, wenn wir eine Grenze überschreiten, wenn wir uns, geistlich gesehen, auf fremdes Territorium, ja vielleicht sogar in Feindesland begeben, dann ist er, der Ewige selbst, da und ruft uns gleichsam beim Namen, um uns zu sagen: Schau mich an, richte deinen Blick auf mich, denk daran, du gehörst mir. Der Herr redet in diesem Moment durch sein Gewissen zu uns. In Jesaja 43, Vers 1 steht geschrieben: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieses himmlische Dokument ist ein Pass von höchster Qualität. Es hat kein Verfallsdatum, sondern ist ewig gültig. Aber nicht nur das, denn es steht geschrieben, dass unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. 2. Korinther 4, Vers 16. Sogar die Kosten hat Gott selbst bezahlt. Das Bild in diesem speziellen Dokument, unser Foto, soll nicht nur eine Momentaufnahme zur Zeit unserer Wiedergeburt sein, sondern unsere kontinuierliche Erneuerung aufzeigen und sogar die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Treffend wird dies in 2. Korinther 3, Vers 18 beschrieben. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Das ist unser himmlischer Pass, den Gott selbst angefertigt hat. Er ist es auch, der uns zuruft: Ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Jesaja 49, die Verse 15 und 16. Es ist Jesus, der seine Hände für uns durchbohren ließ. Es gibt nun aber Reisende, die mehr als einen Pass haben. Je nach Land zeigen sie diesen oder jenen vor. So vermeiden sie es beispielsweise, mit einem von der Grenzkontrolle Israels abgestempelten Pass in ein arabisches Land zu reisen. Das mag aus bekannten Gründen verständlich sein. Tragisch ist es hingegen, wenn Christen nebst ihrem himmlischen Pass noch ein zweites Ausweispapier haben, das die Aufschrift »Zugehörig zur Welt« trägt. Es sind dies Menschen, die je nach Situation ihre Identität wechseln. Sie scheuen sich davor, sich als Christ, als Jesusangehörig auszuweisen. Sie machen es wie jener Rekrut, den man nach seinem Ergehen während der Militärzeit fragte. Seine Antwort lautete: Gut, niemand hat bemerkt, dass ich Jesus angehöre. So gibt es heute viele, die ein Doppelleben führen, ja, die sogar ihre himmlische Identität beiseite gelegt haben. Sie handeln wie jener Mann im Jakobusbrief, der sein Gesicht im Spiegel anschaute und wegging, nicht mehr wissend, wie er aussah. Vergleichen Sie dazu Jakobus 1, die Verse 23 bis 24. Vielleicht ist es für den einen oder anderen unter uns höchste Zeit, den ewig gültigen Pass aus der verstaubten Schublade herauszunehmen. Möglicherweise liegt dort auch noch das Handbuch, die Bibel, der wir wieder den ihr gebührenden Platz in unserem Leben einräumen müssen. Nur so wird Gott wieder zu uns reden und uns bei unserem Namen nennen.
In meinen Fragen ist mir dein Wort die Autorität. Ich will nur eines, mich vor dir beugen. Jesus, dein Anrecht ewig besteht. Wiedergeboren zu neuem Leben, sprich durch dein Wort zu mir. Wiedergeboren zu neuem Leben, sprich durch
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Ganz persönlich von Peter Malgo hörten Sie heute den 5. Teil mit den Themen Auf Kurs, das Hochzeitskleid, Stehenbleiben, die Amputation und Verfallsdatum. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044-952-1414. Ich wiederhole, 044-952-1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.